Danke, Daniel. Ja, himmlischer Vater, schenke du Gnade, dass wir von dir immer wieder Empfangende sind. Herr, dass wir von dir lernen durch deinen Heiligen Geist, der uns wirklich hineinführt, dass wir den Weg bestehen können, der in die Ewigkeit hineinführt, Herr. Danke für deine Worte. Amen. Ja, was soll ein Prediger heute sagen auf das, was heute schon alles gesagt wurde? Ich habe jede einzelne Botschaft, die ihr gesagt habt, wirklich als Predigt für mich empfunden. Und das ist etwas Wunderbares. Wir kennen das, dass man immer wieder sagt, ja, wir haben Gemeinschaft miteinander und jeder bringe etwas mit. Und das war halt so. Jeder hat für sich im Stille oder hier vorne etwas mitgebracht, das für uns alle gültig ist, das für uns alle wichtig und bedeutend ist. Und das finde ich großartig. Ich bin so dankbar für die Gemeinde, dass ich da Teil davon sein darf. Und jetzt fällt es mir echt schwer, da noch ein paar Worte zu sagen. Aber jetzt fange ich mal an, ist okay? Ja, ich hatte die ganze Woche so einen Gedanken, sei vorbereitet. Und diesem Gedanken habe ich freien Lauf gelassen und Folgendes kam dabei heraus. Es heißt, wenn man darin versagt, sich vorzubereiten, ist es dasselbe, als wenn man sich vorbereitet, um zu versagen. Ein Wortspiel. Okay, nochmal. Es heißt, wenn man darin versagt, sich vorzubereiten, ist es dasselbe, als wenn man sich vorbereitet, um zu versagen. Und mir hat es einiges aufgeschlossen natürlich. Und ich weiß wohl, dass wir unser Leben, ist ständig, die Vorbereitung in unserem Leben ist ein ständiger Teil unseres Lebens. Also man bereitet sich vor, Daniel und die ganze Familie auf die Geburt von dem dritten Kind. Das ist Vorbereitung. Man geht da nicht unvorbereitet hinein und sagt, ja, wird schon alles gut gehen und so weiter, sondern man bereitet sich vor. Selbst für Schlafplatz und so weiter ist gesorgt an der Stelle. Man bereitet sich vor in Kita, in Kindergarten, die Kinder werden dort hineingeführt und auch vorbereitet zu Hause. Für die Schule werden wir vorbereitet. Schulwechsel ist ein Thema natürlich, wo wir auch Vorbereitung brauchen. Das ist etwas, was unser Verstand, unser Gefühl uns zeigt, dass wir Gedanken haben sollen, wie wir da einsteigen und wie wir auch im Schulwechsel vorwärts kommen. Berufsvorbereitung, ja, ein Einstieg auf den Beruf. Man geht nicht irgendwie in den Beruf rein, sondern auch da sind Gedanken da, welcher Beruf könnte eigentlich für mich passend sein. Was sind meine Leidenschaften? Da gibt es so viel Reflexion in jedem Einzelnen, damit er sich entscheiden kann. Damit er sich entscheiden kann. Ferien, Urlaub, Freizeit. Überall wird vorbereitet. Wenn Menschen in Urlaub gehen, lasse ich mir immer wieder sagen, dass das auch Stress ist. Koffer packen, habe ich alles dabei, ist alles gut und so weiter, habe ich daheim das Wasser zugedreht und so weiter. Das sind alles Vorbereitungen. Ja? Manche machen eine riesen Liste dazu. Prüfungsvorbereiten fürs Abi, für alles Mögliche, Führerschein, macht man nicht so aus dem hohlen Bauch raus. Und dann gibt es Ehevorbereitung natürlich auch. Auch da geht man heutzutage nicht mehr unvorbereitet rein. Also bei mir war das etwas anders und ich bin froh, dass ich immer wieder Menschen begleiten darf in einen Ehevorbereitungskurs. Ja, da kommen so viele Fragen, an die hätte ich damals auch nie gedacht. Und die werden aber hier angetastet, angefasst. Wenn man ein gutes Essen kochen möchte, braucht es Vorbereitung. Man hat in der Regel nicht alles das daheim, was man jetzt so als Idee von einem super Mittagessen oder das Abendbrot für den abgekämpften Mann vorbereiten möchte. Vorbereitung im Katastrophenfall. kürzlich ist der Strom ausgefallen, mehrmals ausgefallen, einmal über eine Stunde. Und das ist so meine Aufstehenszeit gewesen, mach das Licht an oder wollte anmachen, Schalter betätigt, kein Licht da. Dann guckst du natürlich, ist wahrscheinlich Lampe kaputt oder Sicherung draußen. Dann guckst du mal in der Nachbarschaft, aha, da ist auch dunkel. Und Strom war weg. Ja, wenn kein Strom da ist, dann läuft die Heizung nicht. Ja, wenn kein Strom da ist, kann man kein Handy aufladen. Es ist so viel an dem gelegen, dass wir auch Strom haben, ja. Und da vorbereitet zu sein, jetzt hat nicht jeder ein Aggregat daheim, aber ich hatte eine Taschenlampe und das hat mir fürs Erste wirklich hinweggeholfen. Ja, und Gott ist auch ein Gott der Vorbereitung. Und ich möchte ein paar Beispiele aus der Bibel, aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament mal besprechen mit euch, wo das Wort Gottes zeigt, welche Vorbereitungen Gott getroffen hat. Er hat, wenn ich das so sehe, ist das für mich eine Vorbereitung gewesen, der Lobpreis. Diese Lieder, die haben mich hineingeführt, absolut aus dem heutigen Stand raus, hinein in die Ewigkeit. Hey, ewig werden wir Gott loben. Ewig werden wir vor ihm stehen. Das ist keine Last. Das soll Freude sein. Und da dürfen wir uns nur verändern lassen, also ich mich auf jeden Fall, dass ich mich wirklich ganz tief freue, aber die Sehnsucht nimmt zu, wahrscheinlich mit dem Alter, könnte natürlich auch sein. Nehmen wir das Buch Jona, eine wahre Geschichte. Als Jona den Auftrag erhielt, in Ninive Gerichtsbotschaft zu verkündigen, machte er sich auf, um vom Herrn zu fliehen. Und ich habe mich gefragt, warum ist er weggelaufen? Das ist eigentlich unvorstellbar, weil er hat die Psalmen sicherlich auch schon gekannt. Und im Psalm 139 steht in Vers 9, nehme ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Also man kann Gott nicht entfliehen, offensichtlich. Und er hat es tatsächlich versucht. Ich habe etwas recherchiert und habe schon Verständnis für seine Reaktion, weil er sollte in Ninive, das ist die assyrische Hauptstadt damals gewesen, und Ninive ist im heutigen Kernland eigentlich von Irak zwischen Euphrat und Tigris in der Nähe von Mosul. Mosul ist bekannt, ich glaube Erdöl gibt es da, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, auf jeden Fall ist Mosul bekannt. Und er wusste, die Assyrer sind ein Feind von Israel. Und ich soll da hingehen und denen sagen, Gerichtsbotschaft, wenn er das nicht tut, wenn er nicht umkehrt und Buße tut, dann seid ihr verloren, Gott wird euch vernichten. Er hat auf dem Herzen gehabt, glaube ich, das wäre gerade recht, wenn er sie platt machen würde. Ja. Und das war vielleicht auch mit ein Grund, weshalb er dann tatsächlich sich entschieden hat, von seinem Heimatort, wo er war, nach Jaffo, das ist das heutige Jaffa in Israel, das ist eine Hafenstadt, zu gehen, dort nach einem Schiff zu suchen, das ihn wegführt von dem Platz, wo er ist, hinaus ans Ende der Welt, ans Ende des Meeres. Und das war damals ein Gedanke, Tarsis in Spanien, das war für die damalige Umgebung so das Ende vom Meer, es war das Ende vom Mittelmeer, das ist richtig. Aber es waren immerhin 4000 Kilometer Distanz, wo er da auf sich nehmen wollte. Und das ist schon interessant. Also er hat tatsächlich in dieser Hafenstadt ein Schiff gefunden, das nach Tarsis fuhr, hat sich angeheuert bzw. hat sein Ticket bezahlt. Und das war sicherlich auch nicht wenig, da hat er sicherlich was ausgegeben, ja, um eben vor Gott zu fliehen. Die sind raus aufs Meer und dann kamen Wellen. Zuerst Wellen und dann ein großer Sturm, der diese Wellen noch angepeitscht hat. Und das war also zunehmender eine Katastrophe für die Seeleute. Und die Seeleute, die haben gekämpft gegen diesen Sturm und haben gesagt, okay, was können wir machen? Wir schmeißen die ganze Ladung über Bord, haben die Ladung rausgeschmissen. Und ich muss mich kürzer fassen, die Uhr rennt hier weg. Ja, auf jeden Fall haben sie sich gefragt, was ist los? Sie haben zu ihrem Gott, jeder Einzelne zu seinem Gott gebetet. Und dann kam der Kapitän im Schiffsraum ganz unters, in die hinterste Ecke und hat den Jona gefunden. Und der hat geschlafen. Und der sagt zu ihm, warum schläfst du? Alle rufen zu ihrem Gott, ruf du zu deinem Gott, warum diese Geschichte, diese Katastrophe über uns reinbricht. Das hat doch einen Grund. Und er hat es dann tatsächlich den Seeleuten und dem Kapitän erzählt, dass er auf der Flucht ist vor Gott. Dass er einen Auftrag hatte, das und das zu tun. Und hat dann auch auf die Frage, was sollen wir tun? Was sollen wir mit dir tun, haben die Seeleute gefragt. Und er sagt dann, packt mich und werft mich über Bord. Also im ersten Moment habe ich gedacht, das ist Selbstmord. Aber das wäre wahrscheinlich vor Gericht heute eher Mord gewesen, weil die Seeleute ihn rausgeschmissen haben. Ja, auf jeden Fall, die Seeleute haben das sicherlich nicht gleich gemacht und haben weiterhin gerudert und angekippt und der Sturm hat einfach noch mehr zugenommen. Und dann sind sie zu der Entscheidung gekommen, okay, wir beten zu dem Gott, den du kennst und bitten um Vergebung für das, was wir jetzt tun, dass keine Blutschuld auf sie kommt. Und das haben sie gemacht, sie haben ihn über Bord geschmissen. Und wir kennen alle diese Geschichte. Also da wurde vorher das Los gezogen auf das Leben quasi von Jona und er hat dieses Los getroffen, ihn hat es getroffen letztendlich. Ja, auf jeden Fall kam der große Fisch und wir wissen alle, dass Jona 3 Tage und 3 Nächte in diesem Fisch war und da genug Zeit hatte, mit Gott zu reden, zu Gott zu beten, um Vergebung zu bitten und auch ein Gelübde abzugeben, dass er ihn nie mehr verlassen wird und dass er ihn loben wird und ehren wird. Und der Fisch spie ihn aus und ich kann mir vorstellen, bei den Assyrern, die hatten mir Dragon, glaube ich, hieß der Hauptgott von ihnen. Das war so halb Mensch, halb Fisch. Als die das gesehen haben, dass der große Fisch da kam und einen Mensch ausspuckt, da haben die schon gewusst, oh, da ist etwas Besonderes los, etwas Besonderes passiert. Auf jeden Fall waren die dadurch auch schon etwas vorbereitet. Der ging tatsächlich nach Ninive und verkündete diese Gerichtsbotschaft, dass sie 40 Tage Zeit haben und nach 40 Tagen wird diese Stadt ausgelöscht. Alle Menschen ausgelöscht. Und selbst die normalen Luftholer und die Könige und die Hofangestellten, die haben das alle verstanden und haben eine Bußzeit ausgerufen und haben Buße getan. Die haben tatsächlich alle Buße getan und sind gerettet worden. Also Gott hat seinen Zorn zurückgenommen und sind gerettet worden. Jona geht auf den Berg hoch und wollte eigentlich das sehen, was jetzt so alles passiert. Er war zornig, er war richtig zornig auf Gott und sagt, ja, ich hab's doch gewusst, du bist ein barmherziger Gott. Und hat praktisch Gott Vorhaltungen gemacht, weshalb er eigentlich dahin gehen sollte und so weiter. Auf jeden Fall, Gott war immer gnädig mit ihm und hat ihn in jede Situation vorbereitet, immer wieder vorbereitet. Auf dem Berg war es heiß, Sonne schien und was hat Gott gemacht? Er hat einen Rizinusstrauch hochwachsen lassen. Am selben Tag ist er hochgeschossen und hat ihm Schatten gespendet. In der Nacht kam ein Wurm und hat reingestochen in den Strauch und der ist verdorrt. Am anderen Tag war kein Strauch mehr da, sondern nur ein verdorrter Strauch. Und auch da wieder zu sehen, ja, Gott prüft natürlich den Jona auch an der Stelle. Hat er wirklich jetzt seinen Zorn verloren? Und er holt ihn immer wieder ab, immer wieder ab. Und weil da noch ein Rest Zorn war in seinem Herzen, kam ein Ostwind. Ein Ostwind, und ich habe das einmal erlebt, ich weiß nicht, Giovanni, warst du mit dabei? Ostwind aus dem Negev raus, also Bullenhitze. Da kommt er mit 60 Grad an. Ja, das ist also so, wenn du den Backofen aufmachst, so kommt es also richtig rein. Und wir mussten damals sofort rein, da durfte keiner mehr draußen bleiben, alle waren im Haus, um nicht zu dehydrieren, danke. Also man hat da Durst ohne Ende natürlich, klar. Ja, Jona hat tatsächlich es geschafft, mit Gottes Hilfe diesen Zorn abzulegen und ihm weiterhin nachzufolgen. Vorbereitet. Wie viel Wunder hat eigentlich Jona erlebt in der Zeit? Ungefähr. Also ich denke, es sind ein paar gewesen. Also mindestens 6 weiß ich. Und das ist in dieser kurzen Zeit schon eine enorme Zahl, eine enorme Größe. Ne? Ja. Im Neuen Testament gibt es auch viele Vorbereitungen Gottes, um seinen Heilsplan zu verwirklichen. So wurde Jesu Kommen, also sein erstes Kommen, von Gott vorbereitet. Wir wissen das alle, wer der Vorbereiter war. In Apostelgeschichte 13, 24 steht, vorbereitet wurde sein Kommen von Johannes. Wir wissen, das ist der Johannes, der Täufer, der ganz Israel dazu aufrief, umzukehren und sich taufen zu lassen. Das war die Vorbereitung Gottes für seinen Sohn, dass er hineinkommt in das Seine und sie ihn erkennen können. Aber es war nicht so. Dieses Volk Israel, ja, wie sagt die Schrift, halsstarrig und irgendwas, ja, auf jeden Fall. Das ist ein Beispiel, jetzt Moment, muss ich ganz kurz gucken, ja genau, in Matthäus 22, also Kapitel 22 sprach Jesus von einem Gleichnis von der Einladung zum Hochzeitsfest. Hochzeitsfest ist auch schon eine Perspektive in die Ewigkeit hinein, also in das Kommen, in das zweite Kommen von Jesus Christus. Jesus lehrte in der Synagoge vor dem Volk, wobei auch hohe Priester und die Ältesten des Volkes hinzukamen. Und so steht im Vers 1 und 2, Jesus fuhr fort, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Er sagte, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet hat. Und dann kennen wir die Geschichte, oder kann man sie auch nachlesen, Kapitel 22, dass der König seine Knechte rausgeschickt hat, nicht nur einmal, nicht nur zweimal, dreimal rausgeschickt, und die kamen, am Anfang kamen sie noch zurück und später wurden sie geprügelt und getötet. Teilweise kamen die also nicht mehr zurück, seine Propheten und so weiter. Und das ist schon ein brutaler Zustand. Und in Vers 9 steht dann bis Vers 13, darum geht hinaus auf die Straße und ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort antrefft. Als der König dann eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen, der hatte kein Festgewand an, und sagt zu ihm, mein Freund, wie bist du ohne Festgewand hier reingekommen? Wie war das möglich? Und der Mann, was sagt er? Gar nichts. Er wusste nichts zu sagen. Und Vers 13, da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Ja, dieser Mann hatte in dieser Zeit kein Hochzeitskleid an. Das Hochzeitskleid ist ein Symbol für einen Zustand der geistlichen Vorbereitung, auch auf das Wiederkommen Jesu Christi. Das muss man sich geben. Wir sind auf dem Weg der Vorbereitung auf das Wiederkommen Jesu Christi. Diejenigen, welche ohne Hochzeitskleid angetroffen werden, haben verschiedene Zustände. Besitzen keinen wirklichen Glauben an Jesus Christus. Das heißt, sie haben sich nicht absolut entschieden. Ja, Jesus, ich folge dir nach. Ich möchte den ganzen Weg mit dir gehen. Sie versuchen nicht wirklich, ihm voll und ganz zu vertrauen und ihr Leben an Gottes Wort auszurichten. Und ich kann euch sagen, das Beste, was mir immer passieren kann, ist, wenn so eine kurzfristige Gedanke kommt, ja, vielleicht muss ich mich auf Predigt vorbereiten oder auch längerfristig. Und da freue ich mich auch schon auf die nächste Zeit im Wort zu graben. Wenn du eine Predigt vorbereitest, dann gräbst du im Wort Gottes vermehrt. Und das ist eine gute Sache, weil das sind so viele plötzlich Gedanken da, das wäre eine Predigt, das wäre eine Predigt, ja, das sollte man sagen und so weiter. Und trotzdem muss man sich auf eines begrenzen dann. Sie gehorchen nicht den Worten Gottes, die durch die Predigt zu ihnen gesprochen wurde. Und bei euch ist es anders. Ihr hört dieses Wort Gottes, ihr hört diese Zeugnisse, die vorher gesprochen wurden. Ihr hört die Auslegung von den Bibelverse, von den Jahreslose, die gesprochen wurden. Und ihr könnt erfassen, was euer eigenes Bibelwort euch zu sagen hat, durch den Heiligen Geist. Das ist einfach so wunderbar. Ja, wie gesagt, es sind Menschen ohne Hochzeitskleid, sind nicht vorbereitet auf das zweite Kommen Jesu. Und das ist die Botschaft. Seid also wachsam, so steht es in Vers 42 drin, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das ist in Kapitel 24, Vers 42. Kapitel 24, Matthäus und Vers 42. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, zu welchem Zeitpunkt in der Nacht der Dieb kommt, würde wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Also, ich denke schon, also ich wäre schon wachsam, muss ich sagen. Wenn ich es wüsste, dann würde ich manche Dinge nicht tun, die ich jetzt tue. Dass ich abends, was weiß ich, so viel esse, dass ich so müde bin, dass ich gar nicht aufwache oder was höre und so weiter. Wie auch immer. Darum haltet auch ihr euch ständig bereit, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Das Wort wachsam zu sein steht hier im Imperativ Präsens. Und jetzt kommt Christina und die kennt das absolut, was das bedeutet. Das Imperativ ist eine Befehlsform und der Gegenwart. Das bedeutet, dass es sich um ein ständiges Tun zu jeder Zeit handelt. Also ständig bereit zu sein auf das Kommen Jesu. Wirklich bei dem angetroffen zu werden, was er möchte, dass wir tun sollen zu dem Zeitpunkt, wenn er uns trifft. Und das ist etwas, was mich persönlich ganz arg beschäftigt und bewegt. Und auch reflektiert, bin ich unterwegs? Bin ich an der Stelle? Bin ich noch da, wo mich Gott haben möchte? Ja? Das heißt, wir müssen immer im gegenwärtigen Augenblick und von nun an bereit sein. Wir müssen vorbereitet sein, dass der Herr jeden Augenblick zurückkommt. In Lukas Kapitel 12, Vers 47 steht, der Diener, der den Willen seines Herrn kennt und sich nicht auf sein Kommen vorbereitet und nicht tut, was sein Herr will, wird hart bestraft werden. Und trostvoll, Johannes 14, Vers 3, und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Er lässt uns nicht hier. Wir wissen alle, es gibt eine Prophetie von einer betagten Frau oder gab, die lebt nicht mehr. Die hat sie 1968 ausgesprochen in Norwegen. Und damals wurde gerade das erste deutsche Fernsehen mit einem Kanal aufgemacht. Die hat berichtet, was so alles geschehen wird. Sie hat 4 Wellen gesehen. Eine Welle, dass diese Kanäle zunehmen werden, wie im Radio auch, mehr und mehr Kanäle, dass dieses Sexualleben in diesen Kanälen ausgebreitet wird, war am Anfang nicht so, da gab es sogar Gesetze dagegen. Dann war eine Welle, ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle zusammenkriegt, es gab diese Befriedung, diese zwischen USA und UdSSR, und die ganzen Atombomben wurden zurückgefahren. Heute ist es so, dass wir nicht mehr vorbereitet sind auf den Krieg. Wenn ich die von der Leyen höre, das sind, was weiß ich, so viele und so viele Gerätschaften da, aber die meisten funktionieren nicht. Ja. Jetzt, im Moment, wird wieder aufgerüstet, also wiederhergestellt, geguckt, dass das funktioniert, dass man sich schützen könnte, falls erforderlich. Die dritte Welle ist, dass Frieden einkehrt in Europa. Und die Frau hat ja 2 Weltkriege mitgemacht. Und wir haben Frieden, ja. Seit über 70 Jahren haben wir Frieden. Und sie sagt aber auch, dass dieser Frieden etwas Schönes ist natürlich, aber auf der anderen Seite uns lau macht. Ja, das ist so, mit dem kann man gut leben, das ist Alltag, da ändert sich nichts. Mein Christsein ist auch lau geworden, das wird nicht mehr so intensiv gelebt wie direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren die Leute anders drauf. Und das ist wahrscheinlich in der Christenheit auch so, dass wir etwas runtergefahren sind. Und ich möchte wirklich wachrütteln, rüstet auf, seid vorbereitet. Seid vorbereitet auf das Kommen Jesu Christi. Ja. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Fragen entgegennimmst von unseren jungen Leuten, von unseren alten Leuten, Herr. Herr, Fragen zu dem, was geschieht, wie es weitergeht, ja, wie unser Leben gestaltet werden soll. Herr, und wir wissen, wir können die Fragen an Menschen stellen und die Menschen werden keine Antworten haben oder nicht die richtigen. Und die einzige wahre Antwort, Herr, die kommt aus deinem Wort, die kommt aus deinem Mund, die kommt direkt vom Thron Gottes aus dem Himmel her. Und diese Antwort, Herr, nach der möchten wir suchen, Herr. Herr, wir möchten den Frieden suchen, der vom Himmel kommt und nicht auf der Erde ist. Herr, danke, Jesus, dass du es bist, der uns wachrüttelt, der uns ja mit hineinnimmt in deine Gedanken. Danke, Jesus. Bitte hilf uns, jeden Tag neu daran zu denken, ja, und uns vorzubereiten und uns darauf zu freuen, dass du wiederkommst, uns abholst, damit wir die Ewigkeit bei dir, beim Vater, verbringen dürfen. Amen.